Frau Professor Fassbender, Sie werden beim Heidelberger Frühling 2016 wieder in der Liedakademie aktiv sein. Sie werden unterrichten, die Stipendiaten. Wie gut ist denn der Sängernachwuchs?
Es gibt sehr guten Sängernachwuchs, besonders weil er ja von überall herkommt, nicht nur aus Deutschland. Das ist ja auch ein globales Geschehen geworden. Die jungen Sänger rekrutieren sich aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch in Deutschland immer wieder großartigen Nachwuchs und auch in Österreich, also deutschsprachigen Nachwuchs, da gibt's nichts zu klagen. Nur glaube ich, dass die jungen Sänger, wenn sie ins Engagement gehen, nicht sorgsam und verantwortungsbewusst gefördert werden, sondern dass man sie viel zu früh und viel zu schnell vor Aufgaben stellt, denen sie noch nicht gewachsen sind. Das ist ja ein langer Prozess. Man muss sich vielleicht heutzutage entscheiden, will man eine kurzfristige Karriere machen, die nur ein paar Jahre dauert, oder möchte man eine Langzeitentwicklung? Dann braucht es unendlich viel Geduld von allen Seiten. Das geht einfach nicht so schnell. Das ist selten, dass man über Nacht Karriere macht und den Status dann auch halten kann.
Ist Geduld eine Eigenschaft, die Sie bei Ihrem Unterricht auch vermitteln möchten?
Ja, ich sage immer, Geduld ist die erste Bürgerpflicht beim Singen. Der Lehrer und der Sänger, beide müssen Geduld haben. Der Sänger muss seinen Ehrgeiz zügeln und muss sich bewusst werden, dass er ohne ein fundiertes Handwerk diesen schweren Beruf nicht ausüben kann.
Als Pädagogin können Sie Wissen vermitteln, Sie können Handwerkliches vermitteln, Sie können auch aus Ihrer Erfahrung erzählen, obwohl junge Leute manchmal Erfahrungen von Älteren gar nicht so gern mögen oder sich anhören. Aber das Können selber, das können Sie eigentlich nicht vermitteln, das muss dann jeder schaffen.
Also ich kann die Begabung nicht vermitteln, die muss da sein. Aber wie man mit seiner Begabung umgeht und dass man eine große Verantwortung dafür trägt, wie man diese Begabung schützt und wie man sie entwickelt, das kann ich vermitteln. Und technisches Arbeiten kann ich vermitteln. Und dass es eben ohne die Beherrschung des Handwerks nicht geht, das kann ich vermitteln. Und ich kann inspirierend wirken, so wie die jungen Sänger auf mich inspirierend wirken, immer. Das ist ja immer eine Wechselwirkung. Und ich kann ihnen klar machen, dass es um den Inhalt geht und nicht nur um schöne Töne. Und ich kann ihnen vermitteln, dass laut singen nicht das Ziel ist, sondern dass die Palette beim Singen, die dynamische Palette und der Farbenreichtum beim Singen und der emotionale Reichtum, der gerade durch das Lied vermittelt wird, ein unübersehbares Gebiet sind, in das wir eindringen mit dem Singen. Und das Singen auch eine Selbstfindung ist und ein Abbau von jeglicher Scheu, dass wir uns öffnen müssen für das Publikum. Also das ist immer ein ganz spannendes Geschehen, ein abenteuerliches Geschehen, wie man sich beim Singen selbst entdeckt, in allen Nuancen. Stimmlichen, menschlichen, wie wo sie auch nur wollen, ist der Sänger sich selbst und dem Publikum ausgeliefert. Und wie man damit umgeht, das kann ich vielleicht ein bisschen vermitteln.
Wenn man in dieser Situation ist, man steht auf der Bühne und muss nun sein Innerstes nach außen singen sozusagen und viel von sich preisgeben, dass es da leicht fällt, laut zu singen, weil das so eine bestimmte Sicherheit vielleicht verleiht. Aber wenn man weiß, dass man im Kunstlied ja den Text auch berücksichtigen muss und die Musik, dann entsteht ja die Schwierigkeit, wenn ich nur laut singe, dann verstehe ich vom Text überhaupt gar nichts mehr. Auf der anderen Seite ist die Frage, das Emotionale, was Singen ja auch vermitteln muss, macht das die Musik? Manchmal sind die Texte ja wirklich so banal, aber ein Lied dann mit der Komposition von Schubert oder von Strauss oder wem auch immer, dann schmilzt man davon.
Naja, natürlich ist es schöner, literarisch hochwertige Texte zu singen und eine Poesie zu gestalten, die qualitativ erstklassig ist, das ist klar. Zum Beispiel Hugo Wolf, der Mörike, Eichendorff und Goethe vertont hat. Schubert hat auch sehr hochwertige Texte vertont, aber natürlich auch viele Texte seiner Freunde, die da nicht so besonders spannend waren. Aber die werden natürlich durch die Musik auch veredelt und wir müssen einfach damit umgehen. Aber mir persönlich war es auch immer lieber, einen Text zu gestalten, der Musik adäquat war. Das ist klar, das ist leichter. Das Lied hat ganz andere Gesetze als das Singen in der Oper. Auf dem Liederpodium ist ein Sänger wirklich ganz allein. nur mit der Musik, nur mit dem zu gestaltenden Text, nur mit seiner Innenschau, wie ich das immer nenne, die so präzise und so kraftvoll und fantasievoll sein muss, dass sie sich dem Zuhörer vermittelt. In der Oper sind wir ja schon durch die Distanz zum Publikum, die der Orchestergraben vorgibt, beschützter als auf dem Liederpodium. Wir haben die Kollegen um uns, wir haben das Licht, wir haben das Kostüm, wir haben die Maske und wir müssen jemand anders sein. Wir müssen einen anderen Charakter gestalten, eine Figur kreieren. Auf dem Liederpodium ist man immer ganz bei sich selber. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr schwierig ist, sich so zu offenbaren. Ich finde immer, beim Singen kann man sich sowieso nicht verstecken. Beim Singen kommt fast alles raus, wenn man einigermaßen psychologisch die Sache auch durchleuchtet. Ein Sänger kann nicht lügen.
Die künstlerische Leitung des Heidelberger Frühlings hat mir gesagt, dass es bei der Liedakademie auch um Lieder von Richard Strauss gehen wird. Da sind Sie ja nun absolute Spezialistin, Straussianerin, haben Sie sich selbst genannt. Sie haben Leiten Strauss-Festspiel, heißt es, glaube ich, in
Richard Strauss-Festival
in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Und haben jetzt dafür gesorgt, dass 179 Strauss-Lieder von etwa 200 Klavierliedern, dass die auf 9 CDs kommen mit verschiedenen Kollegen. Was war das Spannende an diesem Projekt?
Das Spannende ist, dass wir es chronologisch aufgenommen haben. Vom ersten Weihnachtslied des Sechsjährigen, wo er die Noten besser schreiben konnte als den Text. Den Text hat noch seine Mutter unterlegt. Bis zum letzten Lied, Malven, was noch nach den vier letzten Liedern entstanden ist, was jahrelang verschollen war. Ja, Strauss hat viel mehr Lieder geschrieben, als wir eigentlich wissen. Es werden immer nur dieselbe Handvoll bekannter Lieder aller Seelen, die Nacht und so weiter, die paar Tenorlieder und die vier letzten, das wird gesungen, und die vier letzten Lieder sind ja auch Orchesterlieder. Aber er hat, wie gesagt, weit über 190 Lieder geschrieben. Ein paar sind eben unauffindbar, die hat er verschenkt, die sind verschollen. Aber 179 Lieder liegen vor. Und die haben wir in chronologischer Folge aufgenommen und auch den Stimmen zugeordnet, für die Strauss sie gemeint hat und wo sie auch textlich am besten untergebracht sind. Also da zeigt sich, dass Strauss sehr viel für Tenor geschrieben hat, ganz im Gegensatz zu seinen Opern, wo er den Tenor ja sehr schwer und leicht unterbemittelt bedacht hat und wenn, dann fast unsingbar. Im Lied gibt es unendlich viele Perlen für Tenöre. Es sind 5 verschiedene Tenöre auf der Aufnahme. Und gar nicht so viel für Mezzo, wie man denkt. Das meiste ist auch für Sopran, weil seine Frau war ja Sopran und die hat ja auch vieles uraufgeführt. Und ja, das war ein spannendes Abenteuer. Wir sind auch nicht davor zurückgeschreckt, die Lieder mit aufzunehmen, die in der unseligen Zeit des Nationalsozialismus entstanden sind und die manche unterschwellige Huldigung auch enthalten, weil Strauss, wie man weiß, ja doch ein Mitläufer war, aus was für Gründen auch immer.
Er hat auch irgendwas für Goebbels geschrieben, weiß ich das richtig?
Ja, es gibt ein paar Lieder, die quasi aus Dank für irgendwelche Ehrungen, die ihm widerfahren sind, entstanden sind. Also es ist eine ganz gewaltige Anthologie und es gibt da Lieder zu entdecken, die unfassbar schön sind und welche, die weniger gut sind, das ist klar. Aber es ist eine ganz interessante Sache geworden und alle Sänger haben begeistert mitgemacht. Das hat mich sehr gefreut.
Und wenn wir jetzt beim Heidelberger Frühling in der Liedakademie erleben werden, dass Sie anhand von Richard Strauss Liedern unterrichten werden, würden Sie Lieder aussuchen, die vielleicht für junge Leute etwas einfacher zu singen sind?
Die Lieder suche ja nicht ich aus. Die Lieder bringen ja die Sänger mit. Und da bin ich überzeugt, dass wir wieder nur dieselben hören werden. Und dann ist meine Aufgabe, den jungen Sängern auch klarzumachen, wenn sie sich dann für das Melos Strauss, der ein großartiger Liederkomponist war, wirklich interessieren, dass sie sich dann mal aufmachen und ein bisschen mehr entdecken als nur die bekannten Opuszahlen.
Können Sie den Schülern in Anführungszeichen dann auch versprechen, wenn sie also gelernt haben, das Lied zu verstehen in seiner musikalischen Bedeutung und inhaltlichen Bedeutung, wenn sie das geschafft haben, dass sie auch so eine Art Glücksgefühl empfinden. Also letztlich macht Singen dann auch irgendwo glücklich.
Ja, natürlich macht Singen glücklich, wenn man singen kann, wenn man sich wohlfühlt beim Singen. Wenn das Singen über die Schwerarbeit, die vorausgeht, bis man den Zustand des Wohlfühlens erreicht hat, wenn man diesen Weg gegangen ist, dann macht Singen sehr glücklich. Darum singen ja so viele Menschen oder wollen, möchten gerne singen. Der Traum vom Singen, die große Illusion vom Singen können, ist ja doch sehr weit verbreitet. Aber ich glaube, zufrieden darf man nie sein.